Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke und einem Schwerpunkt zu Algerien, ein Land, in dem ja in letzter Zeit einiges in Bewegung ist. Seit über einem Jahr demonstrieren Menschen dort, gehen auf die Straße gegen das repressive Regime. Einige Erfolge kann die sogenannte Hirak-Bewegung auch schon vorweisen. Im Frühjahr 2019 zwang sie mit den Demonstrationen den alten Machthaber Abdelaziz Bouteflika nach 2 Jahrzehnten zum Rückzug. Im Dezember boykottierte sie mit einer breiten Masse die neu angesetzten Präsidentschaftswahlen. Und trotzdem, bisher ist der grundlegende Systemwandel ausgeblieben. Und die Frage ist, wer gewinnt am Ende, das Regime oder die Protestbewegung? Dunja Sadaki berichtet.
Ein Musikvideo. Dunkler Kapuzenpulli, schwarze Sonnenbrille. In einer düsteren Bahnunterführung steckt Rajan Zien ein paar algerische Dinar in ein Münztelefon. Auf der Ablage liegt ihr grüner algerischer Pass. Ihr Ziel? Das algerische Regime anrufen.
Hallo? Hallo?
Hallo, System. Hörst du uns? Oder verschließt du mal wieder die Ohren, wie sonst auch? Hört mir zu, ihr Marionetten des Systems. Heute schweigen wir nicht mehr. Wir haben keine Angst mehr. Wir wollen eine Republik. Eine Demokratie des Volkes. Keine Monarchie. Die Menschen haben genug gelitten. Ihnen reicht's. Wir sind die Flut. Ihr Diebe lasst uns besser in Ruhe.
Das System schweigt. Die Forderungen der jungen Algerierin bleiben unbeantwortet, klagt die Sängerin Rajan Zien. Ihre Texte sprechen vielen jungen Algeriern aus der Seele. Die Rapperin hat der algerischen Protestbewegung, dem sogenannten Hirak, eine Hymne geschrieben. Allo System hat bis heute über 40 Millionen Aufrufe auf YouTube. Die britische BBC setzte Rajan Zien 2019 auf ihre Liste der 100 einflussreichsten Frauen weltweit. Im algerischen Radio sind ihre Songs allerdings verboten.
Ihr habt alles genommen und jetzt ist nicht mehr viel übrig. Trotzdem wollt ihr eine fünfte Runde. Du glaubtest, die Jugend schläft? Jetzt sind wir auf den Straßen, um Stopp zu sagen. Und du zitterst. Du hoffst auf das Durcheinander. Dieses Mal werden wir gewinnen und du verlierst. Aber du wirst niemals aufgeben.
Zien begleitet musikalisch die Unruhen in ihrer Heimat. Im Frühjahr 2019 füllen Menschenmassen die Straßen in der Hauptstadt Algier und überall im Land. Ihre Forderung? Kein fünftes Mandat für Präsident Abdelaziz Bouteflika, der seit 20 Jahren Algerien regiert. Der über 80-jährige Bouteflika ist nach mehreren Schlaganfällen stark geschwächt und sitzt im Rollstuhl. Seit Jahren hat er nicht mehr öffentlich zum algerischen Volk gesprochen. Für viele ist er zum Symbol eines kranken herrschenden Machtsystems geworden. Einem Netzwerk, bestehend aus Partei, Militär, Geheimdiensten und verbündeten Geschäftsleuten. Darüber rappt Rajan Zien schon lange, aus der Ferne. Wie viele Algerier hat sie Reis ausgenommen. Heute lebt sie im tschechischen Prag.
Mir geht es schon seit Jahren um die Ungerechtigkeit und die Verachtung. Ein Drittel meiner Cousins und meiner Verwandten sind alle ins Ausland gezogen, auf der Suche nach einer Chance. Ich spreche hier nicht von Einzelfällen. Ich kenne Leute aus meinem Viertel. Die Hälfte von ihnen ist im Meer ertrunken. Mögen sie in Frieden ruhen.
Viele junge Algerier träumen von Europa, weil sie in ihrer Heimat keine Perspektive für sich sehen. Knapp 70% der Bevölkerung sind jünger als 30 Jahre. Die Arbeitslosigkeit im Land liegt nach offiziellen Angaben bei etwa 12%. Unter jungen Algeriern ist jeder Dritte ohne Arbeit. Das treibt viele junge Menschen in überfüllte, unsichere Flüchtlingsboote Richtung Europa. Gut ausgebildet oder nicht, Schulabbrecher oder diplomiert. Auch Rapperin Rajan Zien sah für sich keine Zukunft mehr in Algerien. Die 32-jährige Anwältin wurde bekannt durch eine algerische Talentshow. Als sie anfing, systemkritische Songs zu veröffentlichen, sei schwierig für sie geworden.
Ich habe viele Freunde in den Medien, die mir gesagt haben, wir lieben dich, wir wissen, du bist ein guter Mensch und wir schätzen dich. Aber leider haben wir Anweisungen von oben bekommen, deine Songs nicht zu spielen. Ich habe Drohanrufe bekommen. Da sagte jemand,
Entweder du singst zur Unterstützung Bouteflikas oder du vergisst deine Karriere in Algerien komplett.
Weil Mzien Anwältin ist, denkt sie erst einmal nicht ans Auswandern, auch als ihre musikalische Karriere unmöglich scheint. Doch die algerische Anwaltskammer will ihr kein Anwaltszertifikat ausstellen, weil sie ein Unterstützerkonzert für Präsident Bouteflika abgelehnt hatte, sagt sie. Erst da entscheidet sich Rajam, sie anzugehen und weiterhin Songs gegen das System zu veröffentlichen. Rajam Zien sagt, viele Algerier setzen große Hoffnung in die Protestbewegung.
Aujourd'hui, quand on voit un gosse de 8 ans, 10 ans, ils disent c'est vraiment des
selbst kleine Jungs, die nur 8 oder 10 Jahre alt sind, sagen, ihnen reicht's. Die jungen Leute sehen ihre Brüder mit Diplomen, die arbeitslos sind und sich nicht mal eine Schachtel Kippen kaufen können. Es gibt keine Hoffnung und das ist gefährlich. Und diese Revolution ist da, um uns zu befreien. Der Hirak hat uns befreit und zusammengeschweißt. Die Mehrheit des Volkes will Unabhängigkeit und Freiheit.
Voilà, ça nous a soudés, ça nous a libérés. Donc la majorité de ce peuple veut l'indépendance, veut la liberté.
Szenenwechsel. 21. Februar 2020. Landesweit füllen sich wie an jedem Freitag die algerischen Straßen mit Hunderttausenden Protestierenden. Sie schwenken Fahnen, halten Plakate in die Luft, die das Ende des Regimes und die Freilassung inhaftierter Demonstranten fordern. Die algerische Protestbewegung Hirak feiert ein Jahr Jubiläum. Kein Grund zum Feiern, sagen diese Demonstranten.
Wir feiern keinen Geburtstag. Die wirkliche Feier kommt nur dann, wenn wir die totale Unabhängigkeit und die Freiheit für das algerische Volk haben. Wir sagen den Machthabern, wir glauben euren Lügen nicht, ihr werdet alle am Ende gehen.
Es ist wahr, wir haben noch keine radikale Veränderung. Es wurde bisher nur eine Spielfigur durch eine andere ersetzt. Aber der Hirak, die Revolution, hat sich bewiesen. Sie hat gezeigt, wir können in unserer Unterschiedlichkeit zusammenleben. Wir alle wollen Veränderungen und die Angst ist verschwunden.
Die Hirak-Bewegung vereint verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die Schulter an Schulter durch die Straßen ziehen. Männer, Frauen, Kinder, Senioren, Feministinnen und Islamisten, Arbeiter und Intellektuelle. Der andauernde Druck auf den Straßen zwang den langjährigen und schwer erkrankten Präsidenten Bouteflika schließlich nach 2 Jahrzehnten zum Rücktritt. Die Bewegung habe das Regime verändert, resümiert die algerische Protestforscherin Amel Boubacar. Sie verfolgt seit Anbeginn Algeriens historisch größte Protestbewegung seit der Unabhängigkeit. Der Hirak habe die algerische Gesellschaft wieder repolitisiert, sagt Boubacar.
Sie hat die Wiederwahl Bouteflikas verhindert. Das schien zuvor unmöglich. Die Algerier haben sich die Straße zurückerobert, nachdem 20 Jahre lang Demonstrationen verboten waren. Die Algerier hatten ihr Vertrauen ineinander verloren, nach einem Bürgerkrieg, der das Land enorm viel gekostet hat. Sie waren verzweifelt, aber sie hatten sich damit abgefunden. In Bezug auf das Bouteflika-Regime haben sie sich entweder für den Boykott oder die Gleichgültigkeit entschieden. Der Hirak hat eine dritte Stimme erschaffen, nämlich die der Teilhabe und Verhandlung mit den Machthabern.
Algeriens Regime scheint bis heute keine Antwort auf den Protest und die Unzufriedenheit gefunden zu haben. Die Reaktionen wechseln zwischen Repressionen und Reformversprechen, Inhaftierungen und Freilassungen von Regimekritikern sowie Verfolgung des Bouteflika-Clans. Zuletzt wurden hohe Haftstrafen gegen 3 der ehemals mächtigsten Männer des Landes bestätigt. Saïd Bouteflika, Bruder des Langzeitherrschers und 2 ehemalige Geheimdienstchefs, müssen für je 15 Jahre hinter Gitter. Der neu gewählte Präsident Abdelmadjid Tebboune ringt mit diesem Zickzackkurs nicht nur nach einer höchst umstrittenen Wahl um Legitimität, sondern auch um ein Verhältnis zur Protestbewegung. Die Präsidentschaftswahlen im Dezember 2019 waren von einem Großteil der Bevölkerung boykottiert worden, weil die aufgestellten Kandidaten als Bouteflika-Vertraute galten. Der neue Präsident Tebboune versprach dennoch Besserung, Dialogbereitschaft und Reformen. In seiner Antrittsrede sagte er:
وبناء عليه كنت قد أعلنت Ich erkläre, dass der Staat auf die grundsätzlichen und berechtigten Hoffnungen unseres Volkes eingehen wird. Hoffnungen auf eine radikale Änderung der Natur der Macht, um eine neue Ära zu erreichen, auf der Basis von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Gerechtigkeit und den Menschenrechten.
Den großen Worten ließ er erst kleine Taten folgen. Ein Teil der politischen Gefangenen des Widerstands wurden freigelassen. Eine von ihm eingesetzte Kommission arbeitet an Empfehlungen für eine neue Verfassung, über die das Volk in einem Referendum abstimmen soll. Protestforscherin Amel Boubakeur sieht darin allerdings kein positives Zeichen.
Präsident Tebboune hat genau das gemacht, was Bouteflika immer gemacht hat. Das heißt, erst einmal erklärt, dass der Hirak willkommen sei und dass er die Bewegung ermutige, gemeinsam den Übergang zu begleiten. Aber realistisch wurde nichts gemacht. Einige aus politischen Gründen Inhaftierte sind freigelassen worden, aber nachdem sie ihre Haftstrafen bereits abgesessen hatten. Andere wiederum sind immer noch in Haft. Kürzlich wurden wieder demonstrierende Studenten festgenommen, auf keinerlei juristischer Basis. Das erinnert mehr an Kidnapping als an Festnahmen.
Präsident Tebboune könnte etwas bewegen, meint hingegen Analyst Bichir Ayari von International Crisis Group, einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit internationalen Konflikten beschäftigt. Ayari sagt, er beobachte, dass der Druck der Protestbewegung eine Art Überwachungseffekt auf das Regime ausübe und es sich durchaus zu Reformen gezwungen fühle. Allerdings müsste Präsident Tebboune mehr als nur die Verfassung in Angriff nehmen.
Selbst wenn er zur alten Garde gehört, könnte er historisch als derjenige gelten, der zur Besinnung gekommen ist. Er ist selbstverständlich kein großer Revolutionär, aber immerhin hat er erst einmal etwas angestoßen. Die Sache ist, die Algerier sind keine Tölpel. Wenn wir uns die Geschichte des Landes seit der Unabhängigkeit angucken, gab es immer wieder solche Versprechungen, Dialoge und so weiter. Es geht hier aber nicht nur um eine Änderung der Verfassung. Die Realität muss geändert werden. Das heißt, das Strafrecht, Zollrecht, Steuerrecht, öffentliche Verwaltung. Da geht es nicht nur um die Änderung von Verfassungstexten. Die algerischen Verfassungen wurden eh nie wirklich angewendet. Meiner Meinung nach ist das das Fundamentalste.
Die Durchsetzung des Rechtsstaates hänge aber natürlich auch davon ab, ob das Regime nach allen Reformversprechungen am Ende auch bereit sei, selbst abzutreten. Und das historisch mächtige Militär zu entmachten, betont Crisis Group-Analyst Bichir Ayari. Im Laufe der Massenproteste im vergangenen Jahr zeigte sich nämlich sehr deutlich, wer Algerien eigentlich regierte. Armeechef Ahmed Gaid Salah. Salah gilt schon lange als Strippenzieher hinter den Kulissen. Während der Massenproteste im Land präsentierte er sich als Machthaber, organisierte den Abtritt von Präsident Bouteflika, den er bis dato unterstützt hatte, und die Korruptionskampagne gegen dessen Vertraute. Wöchentlich hielt Salah Reden wie ein Staatschef, gab sich anfangs als Patriot und Sympathisant der Demonstranten und ihrer Forderungen. Später, als die Straßen sich nicht leeren wollten und die Demonstranten lautstark auch das Militär kritisierten, entpuppte er sich schnell als Hardliner, drohte, ließ Sicherheitskräfte hart durchgreifen und Demonstranten verhaften. Sein Nachfolger wurde der bisherige Kommandeur des Heeres, Saïd Chengriha. Anzeichen dafür, dass sich die Machtverhältnisse zwischen Protestbewegung und Regime unter ihm nun verschieben würden, sieht Protestforscherin Amel Boubakeur allerdings bislang nicht.
Chengriha, der neue Chef des algerischen Militärs, ist ein Vertrauter Kai Salehs. Er hat das gleiche Profil. Es sind genau die Generäle, die als erste mit blutigen Repressionen während des Bürgerkriegs der 90er Jahre reagiert haben. Diese Leute kennen keine demokratischen Praktiken. Aber über dieser Personalfrage steht die des Rechtsstaats und der Institutionen. Die Armee ist bis heute weder von gesellschaftlichen noch staatlichen Institutionen überwacht oder kontrolliert. Es ist umgekehrt. Das Militär kontrolliert den Staat, den Präsidenten, die Justiz und die Presse. Und da liegt das grundlegende Problem.
Über 100 Demonstranten sollen sich noch in Haft befinden, teilweise ohne Anklage. Auch für ihre Freilassung gehen seit mehr als 50 Wochen jeden Freitag Demonstranten im ganzen Land auf die Straße. Friedlich. Auch auf Seiten der Protestbewegung sei die Angst vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen wie im Nachbarland Libyen nämlich durchaus vorhanden, sagen Experten. Und bislang hat auch das Regime mit seinem historisch mächtigen Militär noch nicht brutal eingegriffen. Stabil sei die Situation in Algerien deshalb aber noch lange nicht, warnt Protestforscherin Amel Boubekeur.
Die Stabilität ist relativ. Natürlich ist Algerien kein Libyen oder Mali. Das ist auch der Hirak-Bewegung mit ihrem pazifistischen Motto zu verdanken, die jegliche gewalttätige Konfrontation mit dem Regime vermeidet. Gleichzeitig ist Algerien keineswegs wirtschaftlich stabil oder institutionell, wenn wir über Gesundheit und Bildung sprechen. Nur weil es bislang keinen Konflikt mit der Armee gibt, heißt es nicht, dass wir politische Stabilität haben. Im Gegenteil. Zurzeit ist Algerien sicherheitstechnisch stabil, aber diese Stabilität ist bedroht.
Damit spricht die Protestforscherin auch Algeriens Wirtschaftskrise an. Afrikas größter Flächenstaat ist stark abhängig vom schwarzen Gold. Mit den Erlösen aus den enormen Öl- und Gasvorkommen des Landes konnte Algeriens Machtelite bislang nicht nur die Staatskassen füllen, sondern auch sozialen Frieden erkaufen. Mit üppigen Subventionen für Lebensmittel, Wohnungen und Benzin. Zeiten, die langsam vorbeigehen. Unter den seit Jahren sinkenden Ölpreisen leidet die kaum diversifizierte algerische Wirtschaft. Viele Menschen sind ohne Arbeit. Die algerische Regierung hat in den vergangenen 5 Jahren versucht, gegenzusteuern. So förderte sie beispielsweise die Autoindustrie und ließ sogar internationale Kooperationen zu. Der VW-Konzern konnte zum Beispiel 2017 ein Montagewerk eröffnen. Volkswagen verkündete nun aber, die Produktion werde vorerst ausgesetzt, aufgrund der politischen Krise. Die Perspektiven des Landes seien eigentlich gar nicht so schlecht, auch jenseits von Öl und Gas, sagen Wirtschaftsexperten. Die Staatsverschuldung ist gering, das Potenzial groß, etwa in der Landwirtschaft und im Tourismus. Um es zu nutzen, müssten im Land aber geordnete politische Verhältnisse herrschen. Bisher ist davon keine Rede. Eine Situation, die sich längerfristig auch als Risiko für die Protestbewegung entwickeln könnte, meint International Crisis Group Analyst Bichir Ayari.
Le problème de ce type de mouvement, c'est toujours pareil. Puis en plus, les Algériens ont une grande expérience de ça.
Das Problem solcher Bewegungen ist immer ähnlich. Es gibt eine Bewegung in der Bewegung. Das heißt, diese Bewegung ist in sich sehr divers und hat noch keine klare Führungsriege. Das führt zu internen Spannungen, weil diese unterschiedlichen Ansichten kombiniert werden müssen.
Man sei sich in der Bewegung zum Beispiel nicht einig, wie und ob man mit dem Regime verhandeln solle. Die Bewegung dürfe den Moment eines Verhandlungspunktes aber nicht verpassen, damit drängende Reformen auch angegangen werden könnten, so Analyst Ayari. Der algerische Schriftsteller und Journalist Kamel Daoud sagte einmal, die Stärke des sogenannten Hirak sei es, dass er keinen Kopf habe. Demnach könne das Regime die Bewegung auch nicht enthaupten. Diese Führungslosigkeit könnte die Bewegung aber auch schwächen, warnen Experten. Wohin driftet Algerien? Wird es zum weiteren Pulverfass in der Region? Bleibt alles beim Alten? Oder steht das Land doch am Anfang eines langen, zähen Demokratisierungsprozesses? Noch ist nichts entschieden, doch die Hoffnung auf echte Veränderung ist so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch im Ausland. Dort lebende Algerier, die für eine bessere Zukunft ihre Heimat verlassen haben, reisen für Demonstrationen an, um den Protest zu unterstützen. Sie sind motiviert durch den langen Atem der gesellschaftlich breit aufgestellten Protestbewegung. So wie Rapperin Rajam Zian, die heute in Prag lebt und hofft, eines Tages in ihre Heimat zurückkehren zu können.
Je mange Revolution, je dors Revolution, je me réveille sur une Revolution.
Ich esse Revolution, ich schlafe Revolution und ich wache auf für die Revolution.
Bis zu diesem Erweckungsmoment will sie ihre demonstrierenden Landsleute weiterhin musikalisch unterstützen. So lange, sagt sie, bis die Forderungen des Hirak komplett erfüllt sind.
Ja, und wie die Chancen stehen, ob das wirklich passiert, also dass diese Forderungen tatsächlich komplett umgesetzt werden, darüber spreche ich jetzt mit Isabel Wehrenfels, Nordafrika-Spezialistin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo.
Ja, guten Tag, Frau Bigalke.
Wie schätzen Sie das denn ein? Also wohin driftet Algerien? Wird es zum weiteren Pulverfass in der Region? Bleibt alles beim Alten? Wie sehen Sie das? Was ist Ihre Sicht auf die Dinge?
Also ich glaube, die Forderungen des Hirak werden, wie die Bewegung heißt, sich nicht so schnell erfüllen. Ich würde langfristig darauf tippen, dass wir tatsächlich einen Demokratisierungsprozess sehen. Aber unterwegs haben wir so viele Faktoren, die das auch negativ beeinflussen können, dass es wirklich schwierig zu sagen ist, wann das sein wird. Alles ist möglich, aber was wir eher ausschließen können, ist wirklich ein Gewaltszenario, so wie wir es in den 90er Jahren gesehen haben. Da sind alle Seiten sich noch sehr bewusst, was das bedeutet. Wir haben in einem Jahr Proteste, fast nur, aber wirklich fast ausschließlich friedliche Proteste gesehen, und die Sicherheitskräfte haben sich sehr zurückgenommen. Es gab keinen einzigen Toten meines Wissens, keine einzige Tote, die direkt auf die also auf Aktionen der Sicherheitskräfte zurückging.
Es ist ja so, dass tatsächlich auch in dieser Zeit Dinge in Bewegung gekommen sind, also sei es der Rücktritt Bouteflikas oder die Freilassung dann auch einiger Inhaftierter, das war ja auch eine Forderung. Es gab Reformversprechen, aber irgendwie wirkt das ja doch so, als sei das bislang eher so eine Art Symbolpolitik, oder würden Sie das anders sehen?
Ich glaube, wenn man schon länger zu Algerien arbeitet, dann hat man ziemlich viele Déjà-vu-Erlebnisse im Moment, leider. Und das eine ist, dass 2011 im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings damals Bouteflika sehr ähnliche Versprechen gemacht hat. Und es gab dann so ein paar Gesetze, die geändert wurden, Parteiengesetz, Mediengesetz. Und das war dann immer so ein Schritt nach vorne und ein Schritt zurück. Und wir haben 2013 dann nochmal breite Konsultationen, also ähnliche Leute wie heute wurden konsultiert, gesehen für eine Verfassungsreform, die dann 2016 kam und die eigentlich keine Fortschritte brachte. Insgesamt unterm Strich. Also es gab in Teilbereichen Fortschritte, in anderen Bereichen Rückschritte. Und mich erinnert das schon sehr, sehr stark daran. Ich glaube aber, dass sich das Regime im Gegensatz zu damals nicht wieder so stark konsolidieren kann, weil sich nämlich in der Gesellschaft sehr, sehr viel verändert hat.
Was müsste denn da passieren? Das ist eine sehr heterogene Gruppe, die da jetzt gerade protestiert. Sehr unterschiedliche Bewegungen mit sehr unterschiedlichen Motiven. Die sprechen ja auch nicht mit einer Stimme. Also diese Stoßrichtung, die könnte sehr divers werden und so auch zersplittern eigentlich, ne?
Also ich glaube, wir sehen schon eine Zersplitterung. Wir sehen auch, wie ich finde, in den sozialen Medien zunehmend Hass zwischen denjenigen, die eher kompromissbereit sind, und den anderen. Aber ich glaube, dass die wirkliche Krux ist Vertrauen. Und Vertrauen in den Staat, Vertrauen in Institutionen, Vertrauen auch innerhalb der Gesellschaft. Und daran fehlt es. Und da ist wirklich die Frage, wie kommt man dazu? Also selbst wenn wir jetzt einen Präsidenten hätten, selbst wenn wir annehmen würden, dass er Reformen ernst meint, ein Großteil der Bevölkerung würde das nicht glauben, weil sie ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Wenn die Regierung Personen einbinden will für Reformen, dann haben alle Angst vor Kooptation, dass die Leute gekauft werden und manipuliert werden. Das heißt, es ist, solange dieses Vertrauen nicht da ist, ist es wahnsinnig schwierig, etwas zu konstruieren. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Bewegung sich gesträubt hat gegen Führungsfiguren, weil sie Angst hatte, dass die kooptiert werden, dass die verhaftet wurden. Ja, auch prominente Personen. Also das ist wirklich eine ganz große Herausforderung und ist so ein bisschen ein Teufelskreis.
Aber wo soll dieses Vertrauen herkommen?
Also wenn jetzt tatsächlich ein Prozess wie im Sudan zum Beispiel in Gang käme, also wenn das Militär, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn das Militär sich mal offen zeigen würde, das hat es kurz getan letztes Jahr, als dieser Gaid Saleh, der dann verstorben ist im Dezember, dieser Generalstabschef, wirklich ganz klar das Zepter in der Hand hatte. Da wussten alle, mit dem müsste man verhandeln. Wurde dann aus unterschiedlichen Gründen nicht gemacht. Aber jetzt ist es wieder so, und da ist noch ein Déjà-vu, dass es wieder so ist wie zu Beginn der Bouteflika-Ära. Man hat einen zivilen Präsidenten, der so tut, als ob er die ganze Macht hätte. Wie viel er hat, wissen wir nicht. Aber das Militär ist im Schatten. Und ich glaube, das wäre so wichtig, dass das Militär aus dem Schatten heraustritt und einen klaren Fahrplan für eine Transition verhandelt. zum Beispiel alle politischen Gefangenen freilassen. Das wäre sicherlich ein erster Schritt, der Vertrauen generieren würde, aufzuhören, Berber-Symbole zu verfolgen, wenn die gezeigt werden in Demonstrationen. Also wenn sofort diese Art von Repression aufhören würde, ich glaube, dann wäre so ein bisschen eine Vertrauensbasis da. Und sehr schnell ein Transitionsgremium einrichten, das dann eben auch politische Gefangene mit an Bord hat.
Auf der anderen Seite ist ja nicht wirklich von einem Richtungswechsel an der Armeespitze die Rede. Also der General, der verstorben ist, wurde durch jemanden ersetzt, der im Grunde genommen genau in dieselbe Richtung geht.
Also Zyniker sagen, und ich glaube, sie haben nicht Unrecht, dass letztlich, was wir im vergangenen Jahr gesehen haben, ist, dass ein Clan oder ein Elitennetzwerk des tiefen Staates, also Algerien hat wirklich einen tiefen, sehr tiefen Staat.
Was meinen Sie damit?
Andere rausgedrängt hat. Also ein tiefen Staat sind Netzwerke, die hinter den Kulissen sehr stark militärlastig, aber aus Verwaltungsbeamten, aus Politikern bestehend, vor allem wichtige Wirtschaftseliten, dass die letztlich die Geschicke steuern und Entscheidungen beeinflussen. Das ist dann auch erratisch, weil mal ist ein Netzwerk stärker, mal ein anderes. Und was gelungen ist im letzten Jahr, ist, einige dieser Netzwerke aus dem Verkehr zu ziehen. Aber das heißt nicht, dass andere noch da sind. Die sind lediglich gestärkt worden.
Wie schätzen Sie denn in diesen Netzwerken oder vor dieser Kulisse die Rolle des neuen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune ein? Also wo steht der und wie viel Bewegungsraum hat der überhaupt?
Also wir wissen das nicht, aber Vermutungen aller, die die Algerien etwas näher beobachten, gehen in die Richtung, dass er nicht sehr viel Spielraum hat. Und er ist ja auch kein Reformer. Also ich meine, das ist eine Person des alten Regimes, der mit den gleichen Narrativen operiert. Sehr starker Nationalismus. Jede, die gegen ihn ist, ist manipuliert von außen. Also dieser ganze souveränistische Diskurs ist sehr stark. Und übrigens noch ein Déjà-vu. Er versucht das, was Bouteflika auch gemacht hat, zu Beginn seiner Amtszeit, nämlich über Außenpolitik Legitimation zu schaffen. Die Algerier sind sich sehr einig, wenn es um Außenpolitik geht. Also, dass man sich nicht einmischt, dass man ein wichtiger Akteur ist, der Mediation macht, ja zum Beispiel in Libyen das auch versucht. Darauf sind die Algerierinnen sehr stolz. Damit kann man auch Popularität gewinnen. Das versucht er, das hat Bouteflika auch versucht. Und da muss man auch sehen, dass gewisse Sachen wahrscheinlich auch erfolgreich sein werden. Die Algerier sind stolz, dass sie einen Präsidenten haben, der sprechen, gehen und reisen kann. Das war jetzt lange nicht der Fall. Die Algerier wünschen sich auch eine Rückkehr zu der Zeit, in der sie außenpolitisch ein gewichtiger Akteur waren.
Allerdings gibt es innenpolitisch wahnsinnig viele Baustellen, die man auch angehen müsste. Wo würden Sie denn sagen, ist der dringendste Reformbedarf in diesem Land? Wo müsste man ansetzen?
Also wenn wir jetzt mal von Partizipation absehen, sind es die Wirtschaftsreformen. Und ich glaube, das wird auch darüber entscheiden, ob es wirklich eine Demokratisierung gibt. Weil es innerhalb jedes Lagers, also innerhalb der Protestbewegung, innerhalb der Regierungseliten und auch bei der klassischen Opposition, die relativ stark marginalisiert wurde durch die Proteste, aber auch noch da ist, da sind sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen über Wirtschaftsreformen. Will man mehr Protektionismus? Will man versuchen, sich stärker abzuschotten und Algerien zu industrialisieren? Oder öffnet man Algerien? Wie soll die Diversifizierung vonstatten gehen? Das ist ein ganz großes Thema. Das andere Thema ist, dass Algerien wirklich informell regiert wird. Also quasi eine Formalisierung der Institutionen. Wenn Sie in ein Ministerium gehen, dann wissen Sie nicht so richtig, ist es der Generaldirektor oder ist es ein Referent, der hier wirklich die Macht hat? Nämlich qua Beziehungen. Und das sind Dinge, die es ganz schwierig machen. Also auch Rechtssicherheit. Ich glaube, das sind die Sachen, die ganz wichtig sind.
Sie haben jetzt schon angedeutet, es gibt eine ganze Menge Rädchen, an denen gedreht werden müssten. Eine besondere Rolle kommt dem Militär zu. Dann müsste aber wirtschaftlich wahnsinnig viel passieren. Wir wissen aber gar nicht, wer eigentlich die Strippenzieher und die Akteure in diesem ganzen Spiel sind. Also eigentlich fast ein unlösbares Chaos, oder?
Also ich glaube auch, dass, um zu Ihrer Eingangsfrage zurückzukehren, wohin steuert Algerien? Ich glaube, dass wir erstmal auf eine hohe Dysfunktionalität des Staates hinsteuern, indem einige richtige Reformen oder wichtige Reformen gemacht werden, in der aber auch ganz vieles blockiert ist, nicht funktioniert, möglicherweise radikalisiert sich der Hirak nicht in dem Sinne, dass es zu Gewalt kommt unbedingt, aber dass es zu Streiks und anderen Sachen kommt, was die Dinge dann noch mehr legt. Also ich glaube, wir können erwarten, dass im kommenden Jahr zumindest vieles noch dysfunktionaler wird, was auch Investoren abschreckt, was es schwierig macht für die externen Partner, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, mit wem sie in Algerien wirklich arbeiten sollen.
So die Einschätzung von Isabel Wehrenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik zur Lage in Algerien. Und damit endet diese Weltzeit, die Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren können. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.